Anfang des Tages und vielleicht gibt es Menschen hier, die das bis jetzt niemals zur Gewohnheit haben. Und vielleicht hast du das mal angefangen und dann hat das aufgehört und du wünschst dir, dass du so gern das wieder im Gang bringen könntest. Oder vielleicht sagst du, ich mag's, aber ich würde gern das verbessern, dann. Das ist der Grund, warum wir dieses haben, wird ganz praktisch sein. Die stille Zeit, das ist für Mittwoch, 19.30 Uhr. Und alle sind dazu herzlich eingeladen. Das ist ein Schlüssel für deine Effektivität in deinem Leben als Christ. Ein Schlüssel dafür, wie Gott dich gebraucht. Offenbarung Kapitel 20. Offenbarung Kapitel 20 heute. Offenbarung Kapitel 20. Die U3 in Nürnberg wählt bald eine Endstation in meinem Stadtteil haben. Bald, ja, 3, 4, 5 Jahren, je nachdem. So haben meine Frau und ich mit Neugier in der Zeitung gelesen, was zu erwarten ist. Und letzte Woche bin ich nach Hause gefahren und auf irgendwelche Weise dachte ich, es fehlt etwas, es fehlt etwas. Und als ich um die Ecke gefahren bin bei der Kreuzung, es fehlt vieles. Und dann ist mir aufgefallen, es fehlt alle Bäume, okay? Sie wurden gefällt. Auf jeden Fall, das war der Anfang von diesem, was geschehen soll. Aber eins, das wir gelernt haben, ist, dass beim Ausgraben ist es gut möglich, dass ein oder mehrere Fliegebomben entdeckt werden. Wir leben immer noch mit Folgen von diesem verheerenden Zweiten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg wurde genannt der Krieg, der alle Kriege zu Ende bringt. Selbst der Zweite Weltkrieg könnte das Ziel nicht erreichen. 70 Jahre später gibt es Krieg an vielen Orten in der Welt. Es wurde in dem amerikanischen Bürgerkrieg ein Lied von den Soldaten gesungen. We're tenting tonight on the old campground. Auf Deutsch Zeltlager heute Abend. Und die Soldaten haben gesungen, viele müde Herzen gibt es heute Abend, die auf das Ende des Krieges warten. Viele Herzen gibt es heute Abend, die meinen, das Recht zu haben, Frieden zu erfahren. Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Welt seit Jahrtausenden nach Frieden sehnt. Paulus schreibt im Römerbrief, dass nicht nur Menschen, sondern auch die ganze Natur nach das Ende dieses Leidens sehnt, das durch den Sündenfall vorhanden ist, gekommen ist und immer noch vorhanden ist. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und das ist, wenn wir, Offenbarung 19, wenn wir mit Jesus zurückkommen, also wir werden offenbart aus auferstandenen Menschen verherrlicht. Denn wir wissen, sagt er weiter, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Römer Kapitel 8. Die ganze Welt leidet, nicht nur Menschen, sondern die ganze Natur leidet und wartet auf den Tag, da Jesus wieder kommen wird und dass er alles ändern wird. Nicht nur Krieg, sondern Folgen von der Sünde. Der Tag wird kommen. Und darüber schreibt Johannes in Offenbarung Kapitel 20 von diesem großen, wunderbaren Tag, von seinem Reich. Mit 6 Versen beschreibt Johannes diesen großen Tag. Und du sagst, mit 6 Versen nur? Warum so wenig? Der Grund dafür ist, weil sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament bereits darüber viel zu sagen haben. Nächste Woche werden wir mehr darüber lernen, mehr betrachten. Und was Christoph heute vorgelesen hat, ich habe gedacht, ich schaffe bis dahin heute, aber ich werde es nicht schaffen. Nächste Woche lernen wir auch von dem, sein Gericht ganz am Anfang von seinem Reich. Allerdings, obwohl es sehr viel in der Bibel, sehr viel über Gottes Königreich gibt, gibt es erst hier in Offenbarung Kapitel 20, denkt es mal durch, 66 Bücher. Und in dem 66. Buch der Bibel, 3 Kapitel vor den letzten oder 2 Kapitel vor den letzten, wie man das auch immer rechnet. Erst dann erklärt Gott uns, dass dieses Reich 1000 Jahre dauern wird. Sollen wir verstehen? Gott erklärt nicht alles auf einmal. Er wartet, bis es die richtige Zeit ist, das mal zu erklären. 1000 Jahre. Das und 6-mal in diesem Kapitel wird es mal gesagt, 1000 Jahre. Und das ist das, was in diesem Kapitel so besonders ist. Das Königreich wird 1000 Jahre dauern. Das ist das Ziel des Buches, ist uns dorthin zu bringen, zu Gottes Königreich. Wir haben sehr viel gelernt von der Trübsalzeit und Gottes Gericht. Aber woraufhin zielt das? Auf Gottes Reich. Dorthin will Gott. Und wenn ich das so mal darstellen darf, in der westlichen Welt haben wir ein Verständnis über die Welt, die in anderen Gesellschaften in der Vergangenheit es nicht gab. Wir verstehen, dass es die Geschichte gibt. Es hat einen Anfangspunkt und es geht weiter. Und man kann merken, man kann rechnen, dann in der Vergangenheit und dann das und dann das und das. Und es ist fortschreitend, die Geschichte, das wissen wir alle, das haben wir in der Schule gelernt. Aber in der Vergangenheit haben die Menschen an einem Zyklus gedacht. Und viele Menschen denken immer noch daran. Immer ein Zyklus. Nicht wie ein Pfeil, sondern wie ein Zyklus. So, von woher bekommen wir diese Idee überhaupt in Europa, in der westlichen Welt und mittlerweile überall in der Welt? Von woher bekommen wir diese Idee, dass die Geschichte so ist? Aus der Bibel. Rein aus der Bibel. Es fängt mit 1. Mose an, Gott hat alles geschaffen und es läuft wie ein Pfeil auf ein Ziel hin. Und das Ziel ist das Königreich Gottes. Und hier Auf der Leinwand stelle ich das wieder dar. Übrigens, ich glaube, es gibt noch ein paar da hinten auf dem Tisch von dieser Darstellung. Die Gemeinde wird entrückt und dann Offenbarung Kapitel 4, 5, 6 bis 19 in Himmel, Richterstuhl Christi, Trübsalzeit, Hochzeit des Lammes und dann kommt Jesus Christus zurück. Und wir haben das gelesen, viermal in der Bibel, im Neuen Testament, Entschuldige, viermal im Neuen Testament, das Wort Halleluja. Viermal. Wo? Offenbarung 19. Viermal und nur dort. Halleluja und ein Halleluja ist, dass sein Reich kommt. Sein tausendjähriges Reich kommt. Das ist das, was zu erwarten ist, das nur dargestellt, ein bisschen zu helfen, um das einzuordnen. Wisst ihr was? Ungefähr in der gleichen Zeit, als Johannes seine Offenbarung schrieb, hat ein Pastor in Rom, oder Aufseher oder Älteste, wie er auch immer dort hieß, ein Gemeindeleiter in Rom namens Clemens, hat einen Brief geschrieben und der Brief heißt selbstverständlich Clemens Brief, okay? Wurde an die Korinther geschrieben, 95 nach Christus. Und in diese Zeit, vielleicht hat er geschrieben, weil Johannes im Gefängnis war, der letzte Apostel, ich weiß es nicht, aber er hat dann den Menschen in Korinth, die Gemeinde in Korinth geschrieben, sie hatten Probleme, er wollte das korrigieren, aber er hat dieses geschrieben in seinem Brief, 95 nach Christus, alle Aposteln tot außer Johannes. Er schrieb, dass nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, die Apostel gingen von Jerusalem hinaus mit der guten Botschaft, dass das Königreich Gottes bald kommt. Also das ist das, was die Gemeinde verstanden hat, nachdem die Apostel gestorben sind. Das ist das Zeugnis. Und wisst ihr, das ist auch unser, ist auch unsere Botschaft, dass Jesus bald wieder kommen wird. Das hat sich nicht geändert seit 2000 Jahren. Das Reich Gottes wird kommen. Manche haben das Königreich anders definiert. Ich zeige das kurz, damit man eine Idee hat. Es gibt verschiedene Ideen über Gottes Königreich. Eins war von St. Augustin, das Königreich ist die Kirche. Zweitens, manche nach der Reformation, das Königreich ist nur geistlich, nicht körperlich, nur geistlich. Drittens, manche Leute heute sagen, das Reich Gottes ist hauptsächlich, was heute im Gang ist. Und dann drittens, Immanuel Kant, wir alle wissen, wer er war. Er sagte, das Reich ist nur ein moralisches Reich. Kein Reich Gottes unbedingt, wie wir das erwarten, Jesus, sondern ein moralisches Reich, das sich immer besser etabliert. Schauen wir aber, was die Bibel dazu sagt. Wenn wir Ich versuch's. Aber keine Panik, ich schieße auf niemanden. Hast du mir geholfen? Was war das? Dankeschön. Hoffentlich funktioniert es das nächste Mal. Vom Vater an, unser, beten wir, dein Reich komme. Das ist etwas Zukünftiges, oder? Dein Reich komme. Sollen wir beten? Dein Reich komme. Und dann noch dazu, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das Gebet. Und aus Jesus uns gelehrt hat, das zu beten. Das war für Jesus kein guter Wunsch, kein toller Gedanke. Er meinte, dass Gott Gebet antwortet und wir sollen zu dem Vater soll beten. Dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist noch nicht vorhanden. Vor 100 Jahren haben die Frauen Stimmrecht bekommen. Okay? Vor 100 Jahren. Das Christentum hat die Stelle der Frau erhöht. Nun, von Feminismus hörst du immer wieder harte Kritik gegen die Bibel. Aber wisst ihr was? Es ist durch die Bibel, dass die Stelle der Frau erhöht wurde. Wisst ihr, wie es für die Germanen, die Frauen unter den Germanen war? Vor, ich weiß nicht, 1800 Jahren oder so. Die Männer, wenn sie viel verkaufen wollten, haben nicht nur Vieh verkauft. Sie haben ihre Frauen verkauft. Stellt euch vor, das waren die Germanen. Es war auch der Fall, wenn ein Held starb. Ein Krieger. Seine Frau musste mit ihm sterben. Also nachdem er beerdigt wurde, dann soll sie sich darstellen und getötet werden. Sonst wäre das eine Schande für die Leute. So war es damals. Man könnte sehr viel mehr erzählen, aber das gibt euch eine Idee, wie es damals für die Frauen war. Und was hat das geändert? Das Evangelium Jesu Christi. So, wenn du hörst, wie es für Frauen so schlecht geht in manchen Ländern, frag mal, was ist der herrschende Glaube in dem Land? Und das wird dir ein Signal geben, warum es so schlecht für die Frauen ist. Es war genauso hier, vor 1800 Jahren, war gar nicht anders. Das Evangelium hat eine Änderung gebracht. Das Evangelium ist kräftig. Aber wisst ihr was? 2000 Jahre, nachdem Jesus Christus auferstanden ist und in den Himmel aufgegangen ist, ungefähr 2000 Jahre, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es ist noch nicht eingetroffen. Vieles geändert, aber noch nicht alles eingetroffen, wie es sein soll. Viel nicht eingetroffen, wie es sein soll. In der Bergpredigt sagte Jesus, die Sanftmütigen, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Was eben nicht der Fall ist, heute. Aber das ist das, was Jesus gesagt hat. Und eines Tages wird das geschehen. Wer wird auf dieser Erde herrschen? Die Sanftmütigen. Wir haben in Offenbarung 19 gelernt, wie das Reich Gottes in der Person Jesus Christus aus dem Himmel kommt. Er zerstört das Reich dieser Welt. Der Antichrist und der falsche Prophet werden in den Feuersee geworfen. Aber der Friede, das Reich in seiner Weite, die fängt noch nicht an. Es steht einer im Weg und darum geht's heute. Das ist mein Punkt heute. Wir kommen jetzt zu diesem. Einer steht im Wege. Offenbarung Kapitel 20 und Vers 1. Ich sah einen Engel aus dem Himmel herniedergekommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Wow, was für eine Darstellung. ein Engel so mächtig, dass er den Deckel, der auf den Abgrund ist, wo das ist, das weiß ich nicht, irgendwo. Übrigens, bitte schaue nicht dafür, okay? Sag nicht, Gott hat mich beauftragt, dieses zu finden, bitte. Das ist seine Sache. Und eine große Kette, und er wird den Teufel binden. Gott wird diesen Engel die Macht geben. Wir wissen nicht, wie er heißt, aber er wird die Macht bekommen und er wird den Teufel binden und in den Abgrund werfen. Der steht im Weg, der Teufel. In Vers 2 bekommen wir oder lesen wir 4 Namen für den Teufel. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihn, damit er nicht mehr die Nationen verführe. 4 Namen. Er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist. Also erstens der Drache. Was ist das? Also normalerweise aus den Schulbüchern hören wir, ja, das ist so ein Märchen, eine Drache. Okay? Aber eigentlich in der Bibel ist das ein richtiges Wort, eine Drache, und wir lernen mehr davon. Aber interessanterweise, auf den Ishtar-Tor, Babylon, und das kann man in Berlin sehen, beim Pergamon-Museum, und so habe ich Bilder gemacht, dass ich dort war, Ishtar-Tor. Und wisst ihr, was drauf ist? Das sind Löwen, das sind Stiere und Drachen. Eigentlich haben sie gemeint, sie sind immer noch vorhanden. Drachen. Oder in Angkor Wat, das ist in Kambodscha, entschuldige, möchte zurückkommen. Auf ein großes Gebäude da, eingemeißelt, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren das war, ich glaube so ungefähr 1500 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, wann das war. Interessantes Tier, gibt andere Tiere darauf. Das sieht wie ein Stegosaurus aus. Interessanterweise. Keiner kann es erklären. Warum steht das da mit anderen Tieren? Es kommt uns vor, dass sie solche Tiere erfahren haben, damals. Und die Römer haben mehr als einmal geschrieben, dass in einem Kampf es ein großes Tier hineingekommen ist, die sie so beschrieben haben, was wir erdenken wurden aus Dinosaurier, was sie nannten vielleicht Drache. Und das wurde weiter so. Menschen haben das beschrieben bis zum Mittelalter und dann, so viel wie ich das verstehe, nicht mehr, was meine Meinung ist, okay? Nur meine Meinung heute, okay? Ich habe keinen Bibelvers, aber ich glaube, das waren Dinosaurier, die noch nicht ausgestorben waren. Das ist meine Meinung. Große Ungeheuer, die sehr gefährlich sind. Der Pharao in Ägypten wird als Drache beschrieben in Hesekiel Kapitel 29, Vers 3. Nebukadnezar wird wie eine Drache verglichen. Israel sagt, er schluchte mich wie eine Drache, wie ein Drache, entschuldige. In Jesaja 27, Vers 1 lesen wir, dass in der Zeit, da Israel wieder im Lande wird und blüht, die Drache getötet wird. Und das ist das Gleiche, Jesaja 27, Vers 1, das ist das Gleiche, aus was wir hier in Offenbarung 20 finden. Das ist der Drache, der Teufel. In Offenbarung Kapitel 10 lernen wir, Entschuldigung, der Drache, nicht die Drache, der Drache, gut, er hat 7 Köpfe, vielleicht ist das richtig, okay. Der Drache, in Offenbarung Kapitel 12 lernen wir Folgendes. Er kämpft gegen Gott, Nummer 1, er verfolgt Israel, Nummer 2, er herrscht in der Welt durch den Antichrist, Nummer 3, und er wünscht für sich und fordert für sich Anbetung. Menschen sollen wissen, wenn sie sich mit zum Beispiel Esoterik beschäftigen oder okkulte Filme zuschauen oder Drogen nehmen oder verkaufen, sie lassen sich mit der Drache rein. Er ist mächtig, er ist grausam, er ist mörderos, er ist erbarmungslos. Das ist, was geschieht. Es gibt Signale, die man sehen soll, die man hören soll. Finger weg, bleibe weg. Wenn du dich mit solchen Dingen beschäftigst, dann lässt du dich mit dem Drachen rein. Und er ist grausam. Noch ein Wort für den Teufel ist die alte Schlange. Und dieser Begriff kommt aus 1. Mose 3 und dann finden wir das später in der Bibel. 1. Mose 3, er hat die ersten 2 Menschen verführt und so viele Schaden ist in dieser Welt, so viel Leiden ist dadurch gekommen, in diese Welt, dadurch gekommen. Die ersten 2 Menschen. Und der Teufel tut das immer noch. Er verführt Menschen und Menschen folgen ihm nach. Das dritte, das wir lesen, dritter Begriff, für den Teufel ist dieser, der Teufel. Und Teufel bedeutet Verleumder. Übrigens, die Bibel spricht von Menschen, die Verleumder sind. Wenn du anderen Menschen verleumdest, dann sollst du verstehen, ich mag's wie der Teufel. Okay? Und vielleicht ist das ein Signal für uns, zu sagen, vielleicht soll ich das nicht weiter tun. Der Teufel ist der Verleumder. Was tut er? Vieles. Einiges, das wir in der Bibel finden, nicht alles. Er sät Unglaube in der Welt. Matthäus 13, Vers 39. Er versucht, Menschen zu sündigen. Matthäus 4 und Vers 1. Er nimmt das Wort Gottes von Menschen. Lukas Kapitel 8 und Vers 12. Er hält Menschen in Irrtum und in Leid. Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 38. Er verblendet Menschen geistlich. 2. Korinther 4, Verse 3 bis 4. Er tötet Menschen körperlich. Hebräer Kapitel 2, Vers 14. Nicht übertrieben. Das ist der Teufel. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Gebt den Teufel keinen Raum. Epheser 4 und Vers 27. Gebt den Teufel keinen Raum. Vielleicht sollen wir das für einen kurzen Augenblick aufschlagen, denn das wäre etwas, das wir sehr gut anwenden können. Epheser Kapitel 4 und Vers 27, Paulus sagt, ab Vers 25, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jedem mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht, die Sonne geht nicht unter eurem Zorn, Entschuldige. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Also das heißt, in diesem Zusammenhang, da wird er besonders aktiv. Wenn du wütend bist, wenn du geärgert bist und du hältst fest an deine Ärger, wisst ihr, was geschieht? Das wird zur Bitterkeit. Und wenn das Bitterkeit wird und du hältst fest an deine Bitterkeit, wird es nicht nur dich verderben, sondern Menschen um dich herum, sagt Hebräer Kapitel 12. Er sagt hier, gebt den Teufel keinen Raum. Die Bibel erklärt uns, größer ist er, der in euch ist, als er, der in der Welt ist. Ja, so, wieso hat der Teufel solch einen Effekt auf wiedergeborene Menschen? Hier ist die Antwort. Wir geben ihnen Raum. Deswegen. Dann muss man mal darüber nachdenken und sagen, naja, wir lesen in der Bibel zum Beispiel, Paulus schrieb, eure Herzen sollen uns Raum geben, Paulus an die Korinther. Eure Herzen sollen uns Raum geben. Schließt eure Herzen für uns aus. Und das Wort Gottes, schließt dein Herz für das Wort Gottes auf. Okay? Macht euch breit in den Herzen für Gottes Wort. Wie ist es aber, dass wir immer wieder damit zu kämpfen haben? Manchmal haben wir unsere Schwierigkeiten mit Gottes Wort. Einfach zu hören, ich erzähle euch eine Geschichte. Ich hoffe, dass ihr mich entschuldigt dafür. Aber warum ist es so, dass wir so schnell uns für den Teufel aufschließen, Sünde, aber für das Wort Gottes manchmal kämpfen wir. Warum ist das? Ganz einfach. Wir sind Sünder. Es ist leicht dann, den Teufel zuzuhören. Das fordert ein bisschen, Jesus zuzuhören. Das fordert ein bisschen mehr von uns. Wenn das Wort Gottes gepredigt wird, gelehrt wird, oder wenn du mit deiner Bibel sitzt, okay, lass dein Herz aufgeschlossen werden, damit du Gottes Wort bekommst, damit du Gottes Wort hörst. Und es gibt viele Gründe, warum wir unsere Kämpfe damit haben. Manchmal sind wir einfach müde. Manche junge Leute sind sonntagmorgens, ach, sie bemühen sich, auf wach zu bleiben, okay, und gut zuzuhören. Ich habe Mitleid. Ich war auch einst in eurer Gruppe, okay. Und irgendwann mal lernen junge Leute ein paar Jahre später, wenn ich nur etwas früh ins Bett gehe, dann geht es mir blendend sonntagmorgens. Manchmal ist gar nicht bös gemeint, wirklich. Wir haben unsere Schwierigkeiten. Aber manchmal haben wir unsere Schwierigkeiten, weil etwas verkehrt ist in unserem Herzen, zum Beispiel Wut, zum Beispiel Bitterkeit, zum Beispiel unsere eigenen Ziele. Ist das Problem der Prediger? Nein. Ist das Problem des Wort Gottes? Nein. Das Problem ist das Herz. Es gibt manchmal eine Ausnahme, okay? Ich predige so ernsthaft jetzt. Ich muss euch diese Geschichte erzählen. Es gibt manchmal Ausnahmen. Und als ich in der Theologischen Hochschule war, gab es 4 Jahre und ich war 2 Jahre da, diese 4 Jahre und so. Ich musste diesen Mann erleben. Es gab der Dekan, neue Dekan in unserer Theologischen Hochschule. Und er hat, also es war seine Aufgabe, immer wieder Prediger für den Gottesdienst, 30 Minuten jeden Tag, waren wir dabei. Und er war derjenige, der sie eingeladen hat. Und so, wir haben allmählich gelernt, oh weia, wen wir als nächstes einladen. Und einmal, ich war nicht dabei, aber einmal hat er einmal eingeladen und der hat eine Predigt gehalten über Ziffern in der Bibel. Und er hat 4 und 3 und 7 und 14 und 25 und 132 und alles Mögliche erklärt, was das alles bedeutet. Und ein von meinen Kumpels, er hat endlich zu viel gehabt und der war groß und so, Leute könnten ihn sehen. Und er ging so. Das war das einzige Mal, dass das passiert ist. Manchmal gibt es Ausnahmen, okay? Manchmal gibt es Ausnahmen. Bitte tu das nicht hier, okay? Wir haben andere Methoden. Manchmal gibt es Ausnahmen und jemand konzentriert sich nicht auf das Wort Gottes, nicht auf Jesus. Aber sonst, Geschwister, sei bereit, mach dein Herz für Gottes Wort auf. Höre nicht auf den Teufel. Mach dein Herz für Gottes Wort auf. Viertes Wort, Satan. Und das heißt der Widersacher. Du findest ihn zum Beispiel in Zacharia Kapitel 4, auch andere Stellen. Der Widersacher, er steht dir entgegen. Er steht dir quer. Wenn du Jesus folgen möchtest, er wird dir querstehen. Der Widersacher. Und es sagt hier in Vers 3, und er warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihn, damit er nicht mehr die Nationen verführe. Bis die 1000 Jahre vollendet sind, nach diesem muss er für eine kurze Zeit losgelassen werden. Kein Wunder, weil es der Teufel gibt, kein Wunder, dass die Nationen Krieg gegeneinander führen. Kein Wunder, dass Menschen einander ausnützen. Kein Wunder, dass sie einander betrügen. Kein Wunder, dass sie Götzendienst treiben oder Gott verneinen, weil der Teufel und seine Helfer so aktiv sind. Gott erwartet von uns, Geschwister, ein klares Profil. Ein klares Profil. Stehst du zu Jesus oder stehst du zu dem Teufel? Eines Tages, die Menschen, die es verweigert haben, zu Jesus zu stehen, sie werden den Schicksal des Teufels erleben. Und wir als Christen, wir stöhnen öfters, weil wir den Teufel zugehört haben. Wir haben gesündigt, obwohl wir es besser wüssten. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöst, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war. Das ist Gottes Gesetz gegen uns, weil wir Sünde sind. Und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Und dann redet er weiter, Paulus. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Das sind Satan und seine Dämonen. Er hat sie völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Indem hat er den Triumph über sie gehalten. Geschwister, das ist bereits geschehen. Der Teufel ist mächtig, aber unser Retter ist viel mächtiger. Jesus hat Macht über den Teufel und deswegen hast du auch Macht über den Teufel, wenn er versucht. Jesus hat bereits den Teufel besiegt. Was sagt Gott zu dir? Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Jakobus 4,7. Ist das nicht wunderbar? Es klingt einfach und es ist einfach. Widersteht dem Teufel, er wird von euch fliehen. Eines Tages wird unser Feind, der Teufel, in eine Kette gebunden und in dem Abgrund geworfen. Und das wird ein herrlicher Tag sein. Gerade vom Anfang von Gottes Reich, das wird ein herrlicher Tag sein, wenn Jesus kommt. Widerstehe den Teufel. Denn er kann nicht gewinnen. Ich möchte, dass ihr mit mir ein Lied zum Schluss dieser Predigt singt. Wir kennen das Lied. Linde wird uns beim Klavier begleiten. Nur eine Strophe, bleibt sitzen. Ich weiß nicht, was Will vorhat. Vielleicht für das letzte Lied steht er auf. Das sagt er, nicht ich. Wir werden immer noch das letzte Lied singen, aber ich möchte meine Predigt mit diese Strophe beenden. Wenn wir beten, o Herr, du bereits für unsere Schuld gestorben